Wenn einer einen Preis bekommt, dann kann er was erzählen, um Matthias Claudius mal abzuwandeln. Herr Lauer, was würden Sie denn erzählen anderen, wenn Sie denen berichten, Sie haben den Musikpreis des Heidelberger Frühlings bekommen, des Musikfestivals Heidelberger Frühling?
Ich würde sagen, erstmal war ich platt und dann habe ich es aber verstanden, weil eigentlich die Grundideen des Heidelberger Frühling und der Römerbad oder heutigen Badenweiler Musiktage sehr ähnlich sind. Dass wir Musik vermitteln wollen, nicht im bequemen Abhaken von irgendwelchen Tourneeprogrammen, die sehr oft auf eine Popularität schielen, sondern interessante Projekte darbieten. Und dass dieses in Baden-Württemberg größte Festival mich, der wahrscheinlich das kleinste hat, ehrt mich wirklich.
Sie haben 1973 angefangen, Konzertveranstaltungen zu organisieren, zunächst einzeln, dann zusammenzubinden zu kleinen Festivals. Sie haben das zunächst mal bis 2007 gemacht, haben in dieser Zeit 431 Konzerte veranstaltet mit all der Verantwortung, die da dranhängt in 34 Jahren und haben Musik von 163 Komponisten gespielt. Manchmal ist Statistik auch was Schönes. Also Vermittlung von Musik war da schon Ihr Geschäft. Nebenher haben Sie ein großes, sehr renommiertes Hotel geleitet. Das ging dann irgendwann zusammen, um Konzerte zu veranstalten.
Ja, weil dieser Saal, in dem das damals stattfand, ein achteckiger Saal, geradezu das ideale Feld für Kammermusik. Es ist ja sozusagen ein Shakespeare-artiges Theater. Dieser intime Rahmen inmitten des Lebensbereichs der Gäste, die gekommen sind. Denn die wohnten ja nur ein paar Meter weg vom Konzertsaal. Die konnten also in der Pause sozusagen sich aufs Bett legen, mal schnell. Und auch das Zusammensein bei den Mahlzeiten und so was hat natürlich eine einzigartige Atmosphäre geschaffen.
Diese übliche und beklagte Trennung zwischen Saal und Podium, die haben Sie völlig aufgehoben, dadurch, dass Sie eine große Konzertfamilie letztlich waren, mit den Künstlern auch eingeschlossen.
Ja, die kamen, wohnten im Hotel, das war also selbstverständlich. Sie waren sozusagen Teil der Gästeschar und konnten angesprochen werden. Jeder konnte mit ihnen reden. Es war aber auch so, dass Einzelreisende, die es sehr häufig im Musikbetrieb auch gibt, sag mal, an der Bar konnten sie ungeniert jemand ansprechen, weil der mit 100%iger Sicherheit auch im Konzert war. Das tun sie im Alltag nicht, jemand an der Bar ansprechen einfach.
Ein Kritiker hat mal geschrieben, das waren legendäre Hauskonzerte eigentlich, mit ihnen als, ja, mit ihnen als Hausvater letztlich. Hatten Sie irgendwie ein Geheimnis, dass Ihnen das dann so schnell so gut gelungen ist, dass Sie alle, die Sie eigentlich wollten, auch bekommen haben?
Ich habe den Willen gehabt, das zu machen, weil ich wusste, dieser Saal ist richtig. Und ich kann mit dem Hotel und meiner Mannschaft, die ich hatte, das darstellen. Ich habe mich selbst immer nach sowas gesehnt irgendwo, dass man mal irgendwo so selbst hinfahren könnte und ein paar Tage Kammermusik hören mit Künstlern zusammen und so weiter. Und nun habe ich es halt selbst gemacht.
Sie sind jetzt nicht mehr, aber damals, als das losging, waren Sie ja absoluter musikalischer Laie. Wie ist es dann trotzdem gelungen? Hatten Sie gute Musikfreunde, die Ihnen Wege gezeigt haben, die Sie gehen sollten?
Ja, ich bin immer noch ein Musiklaie, denn ich kann immer noch keine Noten lesen. Aber ich habe, glaube ich, ein bisschen ein Ohr dafür. Und ich hatte das Glück, dass ich eben Mentoren hatte. Vorneweg natürlich, bevor ich es angefangen hatte, die Bekanntschaft mit Pierre Boulez. Aber als es dann um Künstler ging, die auftraten bei uns, muss ich also nennen die beiden Kontarskis und Walter Lewin vom LaSalle-Quartett. Das waren ganz wichtige Menschen für mich, die ich hinterfragen konnte, ist das richtig so, wie ich das da mache und so weiter. Und dann später kamen hinzu die Komponisten. Die interessieren mich immer besonders, weil Komponisten so vielseitig sind. Die interessieren sich für viele Dinge. Manchmal die ausübenden Musiker sind sehr fixiert auf ihr Terrain. Mit denen kann man dann oft gar nicht so über moderne Kunst sprechen oder Literatur. Aber das geht ja alles in das hinein. Und da sind Komponisten doch wahnsinnig gute Gesprächspartner.
Diese Begegnung mit Komponisten, daraus geht hervor, dass Sie also es gewagt haben, in einem ja vermutlich nicht so ganz auf Avantgarde ausgerichteten Kurort wie Badenweiler, dass sie es gewagt haben, eben sehr, sehr viel neue und zeitgenössische Musik während dieser Festivals zu spielen. War das ein Risiko?
Das ganz sicher. Denn zu der Zeit, sagen wir, im zweiten Jahr, als ich es machte, 1974, da hatten wir die klassische Wiener Schule gegenübergestellt der zweiten Wiener Schule, also Schönberg, Berg und Webern. Wenn man damals Schönberg, Berg und Webern aufs Programm setzte, da hat man schon ein bisschen eine nasse Stirn bekommen. Das kann man gar nicht mehr verstehen heute. Wenn ich heute Schönberg programmiere, dann habe ich fast das Gefühl, jetzt wirst du ein bisschen altförderisch. Das sind einfach die Entwicklungen der Musik. Auch ein Wolfgang Riem zu hören war 1978, wo ich ihn das erste Mal in einem Programm hatte.
Der in Ihrem Hotel nur nebenbei gesagt auch viele Uraufführungen gespielt hat oder hat spielen lassen.
Ganze 12. Das war damals natürlich auch ein Wagnis.
Sie wollten es so. Und Sie haben auch zeitgenössische Musik gern gehört, vermute ich.
Ich höre sie sehr gern, weil ich kann gar nicht verstehen, was die Menschen immer haben. Weil sie sind eben zu sehr auf die Muster der klassisch-romantischen Musik geprägt. Die neue Musik hat so viel sehr, sehr schöne Klänge. Die Leute wollen sie nur nicht hören. Statt sich mal hinzulegen, die Ohren aufzumachen und das Herz aufzumachen, wie es mir damals Pierre Boulez geraten hat, und mal offen zu sein. Ich denke, das wird auch auf die ganze Lebensweise der Leute nicht negativ wirken.
Wird man nicht automatisch, wenn man so mit Musik zu tun hat wie Sie und wenn man Musik ausübt und wenn man zuhört, wird man dann nicht automatisch offener, ein offenerer Mensch, auch anderen gegenüber?
Ich bin wahnsinnig neugierig auf Neues und neugierig auch auf neue bildende Kunst oder neue Literatur. Ich denke einfach, das macht doch sehr viel mehr Spannung ins Leben hinein. Diese Neugierde, die dem Musikpublikum als große Menge fehlt. Sonst wollen doch die Leute immer das Neueste wissen. Nur in der Musik, da wollen sie immer nur das Alte wissen. Ich meine, es wird ja dann Anfang des Jahrhunderts schon akzeptiert, aber
2007 dann hörten die Römerbad-Musiktage auf, weil sie das Hotel aufgegeben und verkauft hatten. Dann haben sie so ein bisschen eine Reisetätigkeit als Intendant gehabt, als Veranstalter auch von Konzerten, sind dann zurückgekommen nach Badenweiler und haben jetzt ein neues Festival, nicht mehr im Hotel, sondern im Kursaal, gehen ein paar Leute mehr rein. Inzwischen sind sie jetzt auf 520 Konzerte gekommen, die sie veranstaltet haben. Was ist denn jetzt anders, auch zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, was hat sich geändert?
Wir machen es zweimal im Jahr. Zunächst war einmal geplant. Aber wenn man ein kleines Festival hat mit 4 Konzerten und muss dann ein ganzes Jahr überbrücken, wird man vergessen. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir es zweimal machen. Da bleibt sozusagen der Lauf im Gange. Man gibt schon das neue Programm, es ist dann schon nicht mehr so weit weg. Das ist sehr viel günstiger. Ich spiele jetzt natürlich in einem eigentlich sehr schönen Saal, der auch sehr gut klingt. Der ist ein bisschen zu groß mit 600 Plätzen. Aber die Leute, die Musik hören wollen, das schert die wenig, ob da jetzt ein paar Reihen leer sind oder nicht. 600 Leute bei solchen Programmen, die kriegen sie nirgendwo zusammen. Vielleicht in New York und Berlin oder sowas, aber der Saal ist halt gebaut für die Jahre, wo das Kurwesen explodierte in den 60er, 70er Jahren.
Als es noch finanziert wurde von den Kassen auch. Ja. Ihre Programmphilosophie ist also auch so, dass Sie gern ein Motto einem dieser Mini-Festivals voranstellen. Bringt das was? Ich überlege mir manchmal, ob so ein Motto einen nicht entweder einzwängt, weil man irgendwie versuchen muss, dieses Programm darauf auszurichten, oder es ist irgendwie ein bisschen beliebig.
Also es gibt sehr schöne Themen. Man kann sagen, es gibt um einen Komponisten herum. Man kann sagen, um eine poetische Idee herum. Sagen wir mal, die Nacht, wie wir es dieses Jahr gemacht haben. Das zwingt denjenigen, der die Programme macht, sich Gedanken zu machen über sinnvolle Programme. Und ich denke immer, sinnvolle Programme ist das, was das Publikum eigentlich beanspruchen darf und nicht irgendwas hintereinander gehängtes. Ich bin sehr für diese Ideen. Ich sehe allerdings, weil das wurde dann doch viel kopiert irgendwann, ist manchmal etwas krampfig wird. Ja, Ich weiß noch, wie ich mit einem Mitglied des Vogler Quartetts in der Bar saß und da redeten wir drüber, dass irgendwo so verkrampfte Themen kamen. Und dann sagte der eine zu mir, lass uns doch mal so wieder so richtige Mistprogramme machen. Da war sowas drin, das ist nicht unpartout und man muss doch in letzter Sekunde überschreiten. Ich kann über Nachtthema, da gibt es hunderte von Stücken. Aber wenn ich jetzt nur, weil es Nachtthema ist, eins nehme und das Stück ist nichts, dann lasse ich es weg und tue irgendwas anderes rein. Also da bin ich nicht so altruistisch.
Sie konzipieren diese Programme wahrscheinlich auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, weglassen ist gewinnbringender als möglichst alles nehmen.
Erstmal habe ich eine Idee, dann sammle ich Stücke, höre ich mir an aus meiner Plattensammlung und dann geht's los. Was könnte ich machen? Einzelne Konzerte. Und dann das oder das rein. Und dann wird's schwierig, weil man mehr Stücke hat, die man aufführen möchte, als man kann. Und dann heißt es weglassen. Und da kommt mir dann immer der Spruch, less is more, in den Kopf. Und das ist ein sehr wahrer Satz. Im Weglassen liegt die Größe.
Zum Schluss, Herr Lauer, noch eine Frage, die man an einen wie Sie stellen muss, der sehr viel mit Künstlern zu tun hat. Da kommt es ja auch auf Termine an, auf Zuverlässigkeit und so weiter. Kommt es vor, dass Sie im Vorfeld eines Ihrer Festivals auch mal Albträume haben, dass irgendwas schiefgehen könnte und dass einer Sie versetzt oder irgendwas?
Oh ja, also ich habe volles Vertrauen in die Musiker, das ist klar. Und es hat mich eigentlich noch nie einer versetzt. Es wird mal einer krank, das ist klar, muss absagen oder verletzt sich an der Hand. Aber prinzipiell, natürlich habe ich vor allem in den Anfangsjahren habe ich gewisse Albträume gehabt. Zum Beispiel, dass beim Zwei-Klaviere-Abend in der Pause ich sehe, wie die Klavierfirma das zweite Klavier rausträgt und so ähnliche Dinge. Oder dann etwas, das war auch mal ganz furchtbar, ein Sänger fiel aus und ich bin eingesprungen und bin einfach reingegangen und habe gesagt, jetzt singe ich. Ja, ich meine, das ist ja grauenhaft, wenn man sich das vorstellt. Ich bin schweißgebadet aufgewacht.
Insgesamt, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, scheint Festival machen, so wie Sie das machen, doch eine gewisse heitere Note zu haben, die sich dann auch auf die ganze Person ausweitet.
Es hat mir so wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen. Das ist ganz sicher ein Spruch, der für mein Musikmachen wichtig ist. Ich würde nie eine Konzertreihe in der Stadt übernehmen wollen, wo alle drei Wochen ein Konzert ist. Das interessiert mich wirklich nicht. Für mich gibt's nur Festival.